Medienwerkstatt Euskirchen Podcast Popcorn Pilger.
Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Wir haben mal wieder eine reguläre Folge.
Ja, so regulär wie das eben ist, wenn ich hier am Apparillo sitze.
Ja, gut. Das
aber
stimmt.
Die zweite, nicht wahr?
Es ist die dritte, die wir am Telefon aufnehmen. Aber es ist die zweite seit unserem Start unserer Quarantäne-Spezialfolge.
Ah, so. Okay.
Den ich jetzt hier, vielleicht haben wir ja verschiedene Hörercluster. Die einen hören nur unsere regulären Folgen und die anderen hören nur unsere zwischendurch Spezialfolgen. Aber es lohnt sich mal, da reinzuhören. Und die Klickzahlen sind ja auch ganz gut.
Ach, das ist schön, ja. Und den Leuten da ein bisschen was anbieten können in der Zeit, um es schön zu machen, das freut uns auch sehr. Also ich für meinen Teil habe da großen Spaß dran.
Ich auch.
Also ein bisschen ins Blaue zu reden.
Und alle Hörerinnen und Hörer, die mal wissen wollten, worüber der Uwe und der Fabian so reden, wenn sie jetzt nicht über Filme und Serien reden, dann kann man da mal reinhören.
Ja, kleiner Spoiler, es hat was mit Botanik zu tun.
Ja, die letzte hatte was mit Botanik zu tun.
Ja, ja.
Heute geht es nicht um Botanik, heute geht es, ja, das Thema heute fügt sich so ein bisschen an unsere letzte reguläre Folge.
Ja.
Die ging über den Netflix-Stream-Film Der Schacht, ein spanischer Film. Heute geht es um eine französisch-italienische Koproduktion aus den 70er Jahren, Das große Fressen. Wir haben uns diesen Film aus, wenn ich mich richtig erinnere, zwei Gründen ausgesucht. Einmal, weil es so ein bisschen anknüpft an das Thema aus dem Film Der Schacht. Es ist der Anti-Schacht, dieses Haus, in dem die sind. Und dieser Film hat auch etwas mit Menschen zu tun, die sich isolieren. Also ein Isolationsfilm. Und das passt auch gerade irgendwie in die Zeit. Jetzt unsere Zeit. Oder habe ich jetzt was Wichtiges vergessen?
Nein, das sind eigentlich genau die Punkte, warum wir darauf aufmerksam geworden sind, tatsächlich im Nachgang unserer Überlegung zum Schacht. Und auch das mit dem Anti-Schacht, man darf sich das jetzt nicht zu bildlich vorstellen, dieses Modell. Aber es sind, also wenn man das jetzt vergleichen möchte mit dem Schacht, sind es im Grunde genommen die allerobersten Stockwerke. Wer sich an den Schacht noch erinnert, da gab es einen, der sagte, ich habe mir das verdient, ich war jetzt unten, jetzt bin ich oben und jetzt darf ich fressen, bis ich kotze. So sagte er wortwörtlich. Und ja, die passen da rein. Und die sind ja auch diese fünf Protagonistinnen und Protagonisten stehen ja auch für einen ganz besonderen Teil der Menschheit oder einer Gesellschaft.
Also das ist so ein Soziogramm der europäischen Gesellschaft der ersten Hälfte der 70er Jahre. Das ist so eine gehobene Mittelschicht. Ja?
Ja.
Da ist ein Pilot, ein Restaurantbesitzer und Koch, ein Medienmensch, ein Fernsehproduzent und ein, sag schon, ein Richter.
So.
Also ein Richter, also die Vertreter der gehobenen, der feinen Gesellschaft.
Ja.
Ja. Und die ziehen sich zurück in ein modernes Haus, das leer steht, das einem dieser vier Männer gehört.
Ja.
Und deren Ziel ist es, sich dort in einem Gelage aus kulinarischen und auch sexuellen Ausschweifungen zu Tode zu fressen.
So ist es. Was hat die Andrea noch gemacht?
Die war Lehrerin.
Lehrerin, genau.
Und die hatte mit einer Schulklasse dieses Gebäude besichtigt, weil dort mal früher ein Dichter gewohnt hat und sie wollte ihren Schülerinnen und Schülern dieses Gebäude zeigen.
Ja.
Und gerät so zufällig in diese Runde, die aus diesen vier Männern besteht, die sich dann, weil sie merken, nur Essen alleine ist doch ein bisschen langweilig, dann auch noch drei Prostituierte in das Haus holen. Und dann kommt diese Lehrerin dazu, die aber im Gegensatz zu den Prostituierten, die nach und nach angewidert die Gesellschaft wieder verlassen, dort sich diese hedonistische Einstellung vollkommen zu eigen macht.
Aber zutiefst verinnerlicht.
Genau.
Die ja dann auch eine relativ späte Szene zeigt. Ich versuche immer ein bisschen gerade aus ihr schlau zu werden. Du sagtest, die vier Männer gehören zur gehobenen Mittelschicht. Und zwar wirklich nicht so Friedrich Merz gehobene Mittelschicht, sondern denen geht's gut, sogar sehr gut, aber die sind jetzt nicht, was weiß ich, Multimillionäre. Und meines Erachtens stehen sie deshalb auch für die westliche Welt in der Welt. Also sie sind Vertreter für uns alle in Frankreich, Deutschland, Italien und so weiter im Vergleich zu den Menschen und den Gesellschaften in der restlichen Welt. So, man hat einen Frieden, man hat keine großen Bedrohungen.
Ja, und die sind sehr kultiviert.
Die sind sehr kultiviert, das ist so wahrscheinlich belesen, humanistische Bildung genossen und dergleichen. Sind also keine dummen Leute eigentlich und haben, scheint's, völlig die Orientierung trotzdem verloren. Was natürlich sehr interessant ist bei der Frage, was macht eigentlich eine Zivilisation zivilisiert? Denn was die ja nun wirklich letztlich nicht sind, ist zivilisiert.
Ja.
Obwohl sie, sagen wir, die Uniform der Zivilisation tragen. Die Bildung, das Haus in der entsprechenden Architektur, das Kulinarische, letztlich ja auch ein Stück weit die Umgangsform, die Sprache, die sprechen ja jetzt nicht, sagen wir mal, eine Sprache des Proletariats. So, und trotzdem sind sie die Absage an alles, was man langläufig als zivilisiert bezeichnen würde.
Ja, ich finde, das ist so das, was das auch interessant macht. Also es ist natürlich ein Film, der zum einen auch eine Komödie ist. Er hat auch komödiantische Effekte.
Ja, durchaus.
Momente. Man braucht wirklich, wenn man den Film ansieht, auch einen starken Magen. Es gibt Szenen, wo man sich fragt, war das jetzt so in der Form nötig, dass diesen Ekel so in der Form so drastisch auszulösen? Gut, das muss jeder Zuschauer auch für sich entscheiden, inwieweit sich er oder sie sich dem aussetzen will. Aber gerade dieses Spannungsverhältnis, das, was menschliche Kultur und Zivilisation ja ausmacht, ist das, was die Natur uns vorgibt, nämlich, dass wir Nahrung zu uns nehmen müssen, um unsere Existenz fortzusetzen. Oder dass wir uns mit anderen Menschen sexuell betätigen, um den Fortbestand unserer Art zu gewährleisten. Also dass diesen natürlichen Zwängen, dass diese kultiviert sind. Dass man eben nicht nur einfach Nahrung zu sich nimmt, sondern dass man das in einer Form macht, dass man Essen auf eine bestimmte Art zubereitet, dass man diese Zubereitung des Essens auch zu einer Kunst weiterentwickeln kann. Auch, dass man um einen gedeckten Tisch zusammenkommt, dass der Tisch in einer bestimmten Weise gedeckt und hergerichtet ist. Das alles sind ja Elemente von Zivilisation, die das, was die natürlichen Zwänge ausmacht, so kultivieren. Diese Balance zwischen Natur und Kultur. Und das zerfällt hier komplett. Die finden sich in einem sehr mondänen und sehr kultivierten und sehr schönen Rahmen. Und die Tafeln sind auch erst wirklich auch gut gedeckt. Mhm. Und auch jetzt nicht nur mit vielen Speisen, sondern die sind auch wirklich kunstvoll hergerichtet. Und das Ganze wird pervertiert und ad absurdum geführt. Und es wird in diesem Film immer mehr wirklich nur noch zum pervertierten Schaufeln.
Ja. Und Perversion ist dann, glaube ich, ein sehr gutes Wort. Wo du beim Schacht gesagt hast, das ist schon interessant, dass die Leute an einem Tisch alle zusammen essen, ohne Gemeinschaft zu haben, haben wir hier eine Gemeinschaft, ohne an einem Tisch gemeinsam wirklich zu essen. Also es ist ja überspitzt und pervertiert damit und führt dadurch auch alles ad absurdum, was wir mit der Mahlgemeinschaft an Positivem verbinden. Also sozial als auch in unserem Sinne religiös-liturgisch. Das verbindende Element der Gemeinschaft ist hier nur dargestellt durch die Todessehnsucht, durch die empfundene Sinnlosigkeit von Leben und Orientierungslosigkeit. Das ist das, was sie verbindet, und dargestellt auch hier eben interessanterweise als Kommuniongemeinschaft, als Tischgemeinschaft, die völlig ad absurdum geführt wird. Und da ist es auch interessant, dass es sozusagen im Religiösen, bei uns zum Beispiel, das Brot das Zeichen ist, also weil Brot sozusagen immer im Kopf als Grundnahrungsmittel ist. Also wie du sagtest, das ist zur Sättigung da, das ist, damit wir weiter funktionieren und symbolisiert eben auch diese Gemeinschaft des Leben müssen, sich ernähren müssen. Und hier ist es aber vor allem, sind es so diese sehr fettigen Sachen, das ist ja auch schon das Hedonistische, wenn das Volk kein Brot hat, soll es Kuchen essen, also Torten, Süßspeisen und Fleisch, was ja ohnehin schon immer eher eine Speise der besseren Gesellschaft war, weil es so sehr zur Verfügung steht. Und dieses Nehmen des Seltenen oder des Wertvollen und das dann so zu zelebrieren, das sich selbst Verzehrende und dann natürlich am Ende die Andrea, das ist auch das Spannende, worauf ich vorhin hinaus wollte, die das ja dann auch noch im Garten verteilt. Also wirklich dann auch noch die Nahrung, die hergestellt werden musste unter so schwierigen Bedingungen, Fleisch muss sehr viel schwerer hergestellt werden als zum Beispiel ein Brot, das dann also wegwirft, verteilt und dazu geradezu einen Tanz draus macht. Was natürlich für uns in unserer heutigen Zeit, wo wir uns Gedanken um Nachhaltigkeit machen, auch nochmal ein schönes Zeichen ist. Fleisch war nie so billig und so häufig wie heute. Also dieser Film von 73 hält uns damit natürlich auch ein bisschen einen Spiegel vor, wie wir mit Ressourcen in gewisser Weise umgehen und wie gedankenlos, weil ja vielleicht ein bisschen orientierungslos auch als Gesellschaft, deshalb sage ich, das ist auch ein bisschen ein Bild für unsere Gesellschaft, wir damit eben umzugehen scheinen.
Ja, und das finde ich interessant, dass diese Fragen von Nachhaltigkeit, die heute sehr wichtig und sehr bestimmend sind für uns, in der Zeit, als dieser Film entstanden ist, noch nicht so die gesellschaftliche Relevanz hatten, wie sie heute haben.
Ja.
Sie waren natürlich da, aber noch nicht so breit. Was aber da war Anfang der 70er Jahre, eine breite Kritik an eine in den 50er und 60er Jahren entstandene Wohlstands- und Konsumgesellschaft in Europa. Und das muss man im Hintergrund haben, um den zeitlichen Kontext von diesem Film zu verstehen. Ja. Dass eben in Deutschland verbinden wir das mit den Wirtschaftswunderjahren, aber so einen wirtschaftlichen Aufschwung gab es auch in anderen Ländern Europas, dass sich eben jeder Fleisch leisten konnte, auch jeden Tag die Woche.
Und das denkt uns so ein bisschen nach. Heute sind wir ja das erste Mal in der Geschichte der Auffassung, dass dann nur eine Mahlzeit richtig ist, wenn sie so ist, und machen uns damit ein bisschen gemein mit den Protagonisten dort. Auch was die zum Teil überzogene Sexualisierung von allem, ob das die Werbung ist und Werbeplakate, ob das zum Teil Spielzeug und was nicht alles, das sehr körperbetont zum Teil ist, sehr sexualisiert auch zum Teil ist, das ist hier schon angedeutet als, wie gesagt, gesellschaftlicher Spiegel.
Ja.
Das nochmal vielleicht in den historischen Kontext gesetzt, der Club of Rome, der damals schon, bevor wir jetzt in der ökologischen Bewegung schon gesagt hat, wir müssen aufpassen auf Ressourcen und so weiter, das fällt ein bisschen in die Zeit. Also es war schon für einige spürbar. Die Kunst geht ja oft der Gesellschaft voraus und macht auf Dinge aufmerksam, die der Allgemeinheit erst ein bisschen später auffallen. Und wenn du dann guckst, in der Zeit entstehen auch Filme wie zum Beispiel Caligula, der ja ganz ähnliche Motive zeigt, das Leben eines Kaisers, der sozusagen einen überbordenden Hedonismus aufzeigt und wofür dann auch tatsächlich echte pornografische Szenen aufgenommen worden sind, die in diesen Film mit reingeschnitten wurden. Das war dann natürlich ähnlich wie das große Fressen ein Riesenskandal. Mhm. Das große Fressen ja auch, mal sagen, nicht explizit, aber doch relativ deutliche Sexszenen. Und dann eben noch mit dem Fressen dazu und dem Flatulieren und was dann.
Das war vor allen Dingen auch in den 70er Jahren ein Riesenthema, diese Fäkalanspielung, also Blähungen und dann platzt die Toilette.
Ja.
Ja, der Film war sehr umstritten. Er war auch ab 18 freigegeben. Mittlerweile, es ist interessant, sowas ändert sich ja auch. Mittlerweile ist der Film freigegeben ab 16.
Ja.
Wir empfinden heute eben Sachen nicht mehr so anstößig wie vor 20, 30 Jahren. 40 Jahren.
Man fragen könnte, woran das interessanterweise
war. Ja, es gab sogar Länder, in Irland zum Beispiel war der Film verboten.
Mhm.
Ja. Und das, was du sagst, diese gesellschaftlichen Fragen und der Club of Rome, da warnt, das ist ja, kommen wir nochmal zurück auf die Drastigkeit dieser Szenen, von denen man manchmal fragen kann, muss das denn jetzt so sein? Ich habe die Botschaft jetzt auch verstanden. Vielleicht noch dazu zu sagen, es ist ja eine Gesellschaft, oder ein Gesellschaftsmodell entstanden, die ja praktisch, wenn man das so will, eine vernunftbegründete Version des Hedonismus, der, nennen wir es Utilitarismus, ja vorsieht, dass jeder einzelne Teil, jedes einzelne Individuum als Teil der Gesellschaft so lebt, dass es für sich den größten Nutzen hat, weil so auch Nutzen für die Gemeinschaft entsteht.
Ja.
Also Konsum ist wichtig, damit unsere Gesellschaft funktioniert. Und alles ist darauf ausgerichtet, die Produktion von Lebensmitteln, die Produktion von Konsumgütern, von Genussmitteln, alles ist darauf ausgelegt, dass es konsumiert wird und das ist der Motor unserer Gesellschaft. Und das war 1973 eben schon der Kritikpunkt, warum dieser Film entstanden ist.
Ja, mit dem Unterschied, dass die Protagonistinnen und Protagonisten sich willentlich zu Tode poppen wollen, zu Tode fressen wollen, dass, wenn man das jetzt auf die Gesellschaft überträgt, da ist ja eigentlich die Vorstellung, dass es immer so weitergehen kann.
Ja.
Also so ein ewiges großes Fressen, wenn man so will. Der Spiegel besteht, glaube ich, in gewisser Weise sogar noch ein bisschen mehr darin, dass diese Orientierungslosigkeit gemeint ist und da der Fokus drauf liegt. Wir wissen einfach nicht, wenn wir so eine Idee haben, wir sind sozusagen an einem Ende einer gesellschaftlich-wirtschaftlichen Entwicklung angekommen. Wir haben jetzt schon das Beste, weil wir ja die freie Marktwirtschaft haben. Was soll denn da noch kommen? Das ist so ein ewiges, jetzt kann es nur noch darum gehen, Jahr für Jahr noch mehr Wachstum, mehr Produktion, noch mehr, ich bleib mal bei dem Wort fressen und dann wieder mehr produzieren, damit noch mehr gefressen werden kann. Das ist dann natürlich auch eine hohle Gesellschaftsvorstellung, die nicht mehr die Kraft hat, Antrieb durch Utopie zu haben. Also du hast keinen Sehnsuchtsort, kein Ziel mehr.
Ja,
das ist, was die Protagonistinnen und Protagonisten eben haben. Es läuft auf nichts mehr hinaus. Du hast alles und das war's auch. Die Frage ist nur, wie viel davon, von diesem Allem du hast. Und in dieser Sinnlosigkeit, was gibt es denn noch außer gutes Essen, Sex und dann auch mal die Grenzen fallen lassen. Das ist ja schon bei diesem, der dann so stark flatuliert und dann dabei auch die Musik noch spielt. Der durfte ja als Kind nicht, der ist so streng erzogen worden und deshalb durfte er seinen Darmwinden eben keinen Raum geben. Jetzt tut er es aber. Das heißt, von einem Extrem, von den Zwängen der Bürgerlichkeit, fällt er ins andere Extrem des unschicklichen, Unzivilisierten, das dann ja auch keine Rücksicht mehr nimmt, dass vielleicht der Nächste das weder hören noch riechen will oder was. Also es gibt in dieser Welt, die diese kleine Gruppe darstellt, ja auch keinen Ausgleich, keinen Mittelweg, keine sinnhafte Zweckorientiertheit, sondern nur noch, wir haben es, wir wissen nicht, was noch besser werden können, wir haben kein Ziel mehr, jetzt haut's raus, jetzt müssen alle Grenzen fallen und geben wir nochmal den Rest. Und da fühle ich mich auch schon wieder ein bisschen an heute erinnert, so, ja, wir können uns da nicht einschränken, denn dann würden wir ja das System in Frage stellen. Also geben wir sogar lieber nochmal richtig Gas, sind ja dann einige Reflexe scheinbar. Jetzt erst recht. Und dann muss man sich eben fragen, ja, und wenn das auf nichts hinausläuft, außer nächstes Jahr noch mehr, wohin dann? Und wofür? Und da ist es schon interessant, dass so ein Film dann kritisiert wird, ein Skandalfilm ist, obwohl er ja eigentlich den Skandal von uns aufdecken will. Das hat er dann mit der Schacht gemeinsam.
Gut, Uwe, wo es hinführt, der Frage stellen wir uns gerne weiter, auch beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat allen gefallen oder auch nicht. Der Film ist, wie gesagt, umstritten gewesen und auch für den starken Magen. Wir freuen uns trotzdem, wenn wir jetzt schon zwei Filme hatten hintereinander, die ein schwieriges Verhältnis zur Nahrungsaufnahme darstellen. Jetzt, dass ihr trotzdem beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. In zwei Wochen mit unserer nächsten regulären Folge. Und wir telefonieren wieder am Dienstag.
Am Dienstag, ich freue mich drauf.
Bis dahin, alles Gute.
Tschüss.